Wir sind in der Bauphase. Das bringt neben manchen Unannehmlichkeiten auch mit sich, dass die Finanzlage etwas angespannt ist, sodass wir sparen müssen. Aber für diesen Gottesdienst haben wir keine Mühen und keine Kosten gespart, ein richtig tolles Mitgipfel zu geben. Ich weiß nicht, ihr habt es gesehen. Habt ihr schon aufgemacht? Habt ihr schon geschaut, was drin ist? Wenn nicht, dann dürft ihr jetzt mal schauen, was da drin ist. Oh, ich habe Glück gehabt. Bei mir ist keine Niete drin und auch kein Haribo, sondern ein Diamant. Gibt es noch einen, der einen Diamanten gefunden hat? Noch einen und noch einen. Ganz, ganz viele. Wow. Ihr habt wahrscheinlich schon gedacht, erstens ist es nicht echt und zweitens hat es irgendeine Bedeutung. Und das ist auch so. Erstens ist es natürlich echt, klar, aber es hat vor allen Dingen seine Bedeutung. Jetzt muss ich mal schauen, meine Bibel. Also vielen Dank für das Bastelteam. Ihr habt euch wirklich nicht nur Mühe gegeben, ihr habt uns auch eine Freude gemacht, wer da ist. Bitte hebt euch auch die Schachtel auf, das ist eine ganz tolle Geschenkidee, wenn ihr mal eine gute Verpackung sucht, ist es gut. Und was? Ja, für einen Verlobungsring, genau, genau.
Und aufpassen, dass die kleinen Kinder nicht das schlucken. Ne?
Ja. Oh ja.
Aufpassen, ja,
ja.
Das
genau,
aufpassen,
genau.
Die
ja, die Bedeutung, ich habe sie gefunden in den Himmelreichsgleichnissen, die stehen, wie ihr ja wisst, in Matthäus 13. Dort lese ich in Vers 45 und 46, sagt Jesus, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte es. Wer ist dieser Kaufmann? Dieser Kaufmann ist kein geringerer als Gott selber. Und was findet er? Eine Perle. Wer ist die Perle? Das sind wir Menschen. Das ist jeder von euch. Und für diese Perle, für dieses Schmuckstück, ist er bereit, alles zu geben, was er hat. Alles hinzugeben. Beim Kaufmann alles, was er an vielleicht seinen Laden mit dem allem, was drin ist, was er sonst noch so an Schmuckstücken hat, auf Gott bezogen heißt das, sein Sohn, das Wertvollste, er gibt es hin, um dieses Schmuckstück erstehen zu können. Ihr seid der Diamant in Gottes Augen. Deswegen haben wir dieses Mitgipfel euch mit auf den Weg gegeben, dass ihr es richtig verstehen sollt. Auch nochmal abgedruckt auf dem Zettel. Aber lange nicht so prächtig wie natürlich dieses Schmuckstück hier in der Schachtel. Schönheit liegt im Auge des Betrachters, so sagt man. Ja, warum sieht Gott eigentlich das in uns, so ein Schmuckstück, dass er so vollkommen von den Socken ist und seinen einzigen Sohn hergibt für uns? Warum interessiert er sich ausgerechnet für mich? Und da klingt ja ein Zweifel mit. Das haben wir gut rausgehört. So, jetzt habe ich hier vorne so viel liegen. Ich vertraue mal das dem Rolf an, aber nicht behalten, Rolf, gell? Ich hole mir das nachher wieder. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich ihm trauen kann. Warum sollte sich Gott ausgerechnet für mich interessieren? Bin ich in seinen Augen etwa so eine Perle, solch ein Diamant? Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Das Ganze kann man zusammenfassen in vier kurze Aussagen. Gott liebt, Gott gibt, wir glauben, wir leben. Und ich denke mir diese vier Aussagen wie ein Haus. Ich füge sie zusammen zu einem Haus. Wir reden, das ist das Dach. Wir glauben, das ist das Obergeschoss. Gott gibt, das ist das Erdgeschoss. Gott liebt, das ist das Fundament. Also jede Aussage ist abhängig von einer anderen Aussage. Dass wir leben dürfen, ist abhängig davon, ob wir glauben, ob wir bei Gott uns ausstrecken und uns ausruhen. Und dass wir uns bei Gott ausstrecken und ausruhen, ist abhängig davon, dass Gott gegeben hat. Wenn Gott nicht gegeben hätte, wenn Gott nicht seinen Sohn gegeben hätte, dann würden wir ins Leere fallen, wenn wir uns ausstrecken. Und wiederum, letztlich, Gott gibt, weil er uns liebt. Weil er eben in uns einen Diamanten sieht. Und das ist das Fundament von allem. Wir haben uns in unserem Hauskreis am Mittwoch schwerpunktmäßig über den ersten Stock unterhalten, nämlich wir glauben. Sich bei Gott ausstrecken und ausruhen. Und das ist ja eigentlich ganz leicht. Probiert es einmal aus, streckt euch einmal aus und ruht euch aus. Ganz einfach, das kann jeder. Das ist total einfach. Wenn es so leicht ist, sich auszustrecken und ausruhen bei Gott, warum fällt es vielen dann so schwer? Warum können viele Leute nicht die leichteste Sache von der Welt machen? Eine mögliche Antwort darauf ist, wenn man sich ausstreckt und ausruht, muss man sicher sein, dass die Liege in Ordnung ist. Wenn die Liege nicht in Ordnung ist, dann habe ich die Wahl, oder wenn ich das nicht glaube, dass die Liege in Ordnung ist, dann habe ich die Wahl. Entweder ich verzichte oder ich untersuche erstmal die Liege, ob die auch hält. Ich gucke mir die Scharniere an und die Rohre. Unser Glaube ruht auf einem Fundament. Das Fundament lautet, Gott liebt. Gott sieht in dir einen Diamanten. Darauf ruht unser Glaube. Er hat die Welt geliebt. Und wir haben schon mal im Vorfeld hier diesen großen Ausdruck, die Welt in kleine Münze gewechselt. Und jeder kann dort seinen eigenen Namen einsetzen. Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, seinen einzigen Sohn. Im Ernst? Warum sollte Gott sich ausgerechnet für mich so interessieren? Das ist genau genommen so etwas wie eine kriminalistische Frage. Also, wenn Gott mich wirklich liebt, was ist dann eigentlich sein Motiv? Warum? Gibt es einen Beweis dafür, dass Gott tatsächlich mich liebt? Unmotiviert liebt doch keiner, das kennen wir doch, das wissen wir doch, das ist doch unsere Erfahrung, das ist doch immer ein Grund. Braucht Gott mich etwa? Braucht er mich für irgendwas? So viel ist sicher, wenn wir da keine Klarheit haben. Solange wir da keine Klarheit haben, ob er uns wirklich liebt, wird es uns immer schwerfallen zu glauben. Die Beatles haben vor 45 Jahren ein neues Lied eingespielt, damals neu, All You Need Is Love. Kennt ihr das? All You Need Is Love. 45 Jahre, unglaublich, so lange schon her. Und was sie damit deutlich machen wollten, wir brauchen doch alle Liebe. Und das ist auch wahr, wir brauchen Liebe. Wir brauchen, dass Leute sich für uns interessieren, dass sie uns ihre, ab und zu mal, so ihre Wertschätzung ausdrücken, zu uns halten, etwas opfern für uns. Das brauchen wir alle. Aber was ich damit deutlich machen wollte, ist, wir brauchen Liebe noch darüber hinaus. Wir brauchen die Liebe Gottes. Denn wenn es eine Rettung gibt von uns, dann von Gott her. Ein Beweis, dass Gott uns liebt. Römer 5 kann uns dabei helfen. Römer 5, die Verse 6 bis 10. Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Das heißt, Er starb für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch gottlos waren. Und dabei wird sich schon kaum jemand finden, der für einen gerechten Menschen stirbt. Wenn überhaupt, dann ist höchstens jemand bereit, sein Leben für einen Menschen herzugeben, der Gutes tut. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Und zwar damals, als wir noch mit Schuld beladen waren. Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen, denn das Blut von Christus wurde für uns vergossen. Umso gewisser können wir sein, dass wir dann auch vor Gottes Zorn gerettet werden. Als wir noch Feinde waren, versöhnte sich Gott mit uns durch den Tod seines Sohnes. Jetzt, wo wir versöhnt sind, ist es umso gewisser, dass wir gerettet werden. Dadurch, dass sein Sohn lebt. Das ist der Beweis aus der Heiligen Schrift, dass Gottes Liebe echt ist. Dass er uns ganz bestimmt liebt. Interessiert sich Gott überhaupt für mich, ist meine erste Frage. Und darunter ist ein Kästchen, das noch frei ist. Ihr könnt jetzt mal überlegen, wie ihr diese Frage beantworten wollt, im Lichte der Verse, die wir gerade eben gelesen haben. Also ich habe darunter ein eindeutiges Ja stehen in meinem Kasten. Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren, also als da noch gar nichts sichtbar ist von Diamanten. Ihr kennt ja auch, wisst ja, dass Diamanten nur dann so toll aussehen, wie in dieser Geschenkpackung, nachdem sie zugeschliffen sind. Vorher sehen sie vielleicht ziemlich hässlich aus. Also nur ein Fachmann kann erkennen, welcher Wert drin steckt. Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Da war weit und breit kein roter Teppich, als Jesus geboren wurde. Wenn es danach gehen würde, dann hätte er auch gleich auf dem Absatz wieder umkehren können, zurück zum Vater im Himmel. Immerhin, da waren ein paar Weise, die brachten Geschenke und huldigten ihm. Das war ja schon mal ein Anfang gewesen, aber dann ging es schon weiter. Knüppeldick, der König trachtete danach, ihm das Leben zu nehmen, der Herodes. Und je mehr er sich hingab, umso weiter ging es bergab. Will heißen, als Jesus am Kreuz zu Tode gequält wurde, waren wir schwach und gottlos. Es gab damals nichts an ihm, was ihn nach menschlichem Ermessen irgendwie gefallen könnte, wo er sagen könnte, oh ja, also für diese Leute, da lohnt es sich, da gebe ich doch mein Leben. Nach menschlichem Ermessen nichts. Ganz schön schwach. Da erstickt Gottes Sohn am Kreuz. Man muss sich das mal angucken, man muss das nochmal lesen, diese Geschichte. Da erstickt Gottes Sohn am Kreuz und die Leute stehen da und gucken einfach nur. Stehen und gaffen, wie bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn, wo man dann nochmal langsam, da sieht man, oh, da liegt ein Auto auf dem Kopf und Rettungswagen ist auch schon da. Gehe ich mal eben auf die Bremse, so auf 60 runter und dann gucke ich mir die Sache so an. So war das beim Kreuz. Einige machten sogar Witze. Ihm begegnet von allen Seiten Hass und Gleichgültigkeit und trotzdem zieht er es durch. Und das ist für mich ganz groß, dass er es durchgezogen hat. Dass er nicht im letzten Moment noch die Kavallerie angefordert hat. Hätte er machen können, hat er aber nicht. Wenn wir sagen, Gott hat gegeben, dann wird das hier, wir haben es vorhin gesehen, Sandbild, er hängt am Kreuz, deutlicher als irgendwo sonst in der ganzen Weltgeschichte. Unübersehbarer geht Gottes Liebe nicht, dass er uns gerade im schwärzesten Moment am allermeisten liebt, ist klar. Fragt sich nur, warum? Und das ist die zweite Frage. Was uns in Gottes Augen nicht wertvoll macht? Also was so ein Diamant wertvoll macht, ist ja klar, nicht? Wir können es wieder verkaufen. Und dann können wir eine Weltreise machen, schönen Urlaub, uns ein Haus hinsetzen, irgendetwas. Was macht Menschen eigentlich für uns wertvoll? Der Ausspruch von Heinz Erhard ist ja unvergesslich. Frauen sind doch was Praktisches. Ja, Damit wollte er sagen, ja, also Mensch, ich liebe die Frauen, weil sie so praktisch sind. Wir denken ja ganz schnell an den Nutzen. Und je mehr mir ein Mensch nützt, umso mehr liebe ich ihn. So verstehen wir dann auch nicht nur den Wert von anderen Menschen, wir verstehen auch unseren eigenen Wert. Wir sind wertvoll als qualifizierte Arbeitnehmer, haben eine Ausbildung gekriegt, Studium und so, wertvoll. Aber nur so lange, wie ich von Nutzen bin. Je höher mein Restwert, meine Restlaufzeit, desto mehr lieben mich die Leute. Ja, deswegen sind junge Leute beliebter als alte Leute. Geringe Restlaufzeit. Es ist bitter. Wir beziehen unseren Wert in den meisten Fällen von unserem Nutzen. Da kümmert sich keiner mehr um Menschen, die keinen Nutzen haben. Wozu auch? Aber auch junge Menschen erfahren das natürlich heute mehr denn je. Es gibt trotz ungeahnter Möglichkeiten durch Internet immer mehr Singles. Wie ich höre, unfreiwillig und darunter leidend. Bei Gott ist es nicht so. In dem Kasten, was uns in Gottes Augen nicht wertvoll macht, habe ich geschrieben, unsere Nützlichkeit. Also das macht uns nicht wertvoll in Gottes Augen. Denn er braucht unseren Nutzwert nicht. Er hat uns sowieso alles gegeben, was wir haben. Er hat uns auch unseren Nutzwert gegeben. Kommt ja sowieso von ihm. Da braucht sich keiner mehr was auf seine Schönheit einbilden, denn die hätte Gott ja genauso gut einem anderen zuteilen können. Das ist pures Glück oder Fügung oder kannst es nennen, wie es willst. Genauso mit jeder anderen Qualität, die uns in den Augen der Leute irgendwie begehrt macht. Es ist von Gott zugeteilt. In seinen Augen sind wir unabhängig davon wertvoll wie ein Brillant. Er liebt uns. Du bist wertvoll. Tatsächlich? Liebenswert? Ich? Warum eigentlich? Was uns in Gottes Augen wertvoll macht? Der Nutzwert ist es jedenfalls schon mal nicht. Schönheit auch nicht. Irgendeine andere Qualität auch nicht. Denn der kommt von Gott selber. Gott selbst macht uns wertvoll. Warum liebt er uns? Wir sind so darauf getrimmt, hinter Liebe immer ein Motiv zu vermuten. Wir haben so unsere Erfahrungen gemacht, wir sind skeptisch geworden, wir sind nicht so naiv. Kinder fragen so nicht, die sind viel zu arglos dazu. Die lassen sich einfach lieben, die plumpsen in den Liegestuhl, ohne vorher zu kontrollieren, hält er auch. Mama hat dich lieb. Echt? Warum eigentlich? Nee, so fragt kein Kind. Sowas bringen Kinder nicht. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum Gott in mir einen Brillanten sieht oder in dir oder in irgendjemand sonst. Ich weiß es nicht. Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Keine Ahnung. Aber das kann ich sagen, ohne jedes Wenn und Aber. Egal wie andere dich sehen, in Gottes Augen bist du wertvoll. Du bist einmalig und du bist für Gott durch nichts und niemanden zu ersetzen. Begründen kann ich es nicht. Da bin ich überfordert. Aber beweisen kann ich es. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Das ist der ultimative Beweis. Kriminalistisch gesprochen, der Beweis ist da. Gott ist auf frischer Tat ertappt worden. Nur ein nachvollziehbares Motiv fehlt. Aber da kann man drauf verzichten. Wenn der Beweis da ist, kann man auf ein Motiv verzichten. Es gibt eine Menge Versuche, Gottes Liebe irgendwie zu begründen. Aber das ist alles irgendwie nachträglich und überzeugt nicht so richtig. Gottes Liebe ist ganz anders als unsere Liebe. Gott braucht kein Motiv. Wir brauchen immer ein Motiv, Gott nicht. Also ins Kästchen gehört Gott selbst. Und das führt uns zu einer ersten, zu einer vierten Frage: Wie viel bin ich Gott wert? Der Preis für den Diamanten, den wertvollen Brillanten, den ihr in eurem Kästchen vorgefunden habt, lässt sich beziffern. Bringt es mal zu einem Fachmann und der wird euch sagen, wie viel ihr dafür bekommen könnt. Eine Geschichte, die deutlich machen kann, wie viel wir Gott wert sind, steht in Markus 1, die Verse 40 bis 42. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und bat ihn um Hilfe. Wenn du willst, sagte er, kannst du mich gesund machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm und jetzt kommt's, streckte die Hand aus, berührte ihn. Ich will, sagte er, sei gesund. Im Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Liest man so darüber hin, ne? Wundergeschichte, oh ja. Und das war's. Und auf zu Vers 43. Aber da müssen wir uns vor Augen halten, Aussatz war galt damals als Strafe Gottes. Strafe Gottes. Für irgendwas kann man nicht wissen, was jetzt, aber Strafe Gottes. Und die Aussätzigen waren auch ungeliebt. Sie waren der letzte Dreck. Wenn sie in die Nähe von gesunden Menschen kamen, dann mussten sie auf sich aufmerksam machen, laut rufen, unrein, unrein, kommt uns nicht zu nahe. So wandelnde Minenfelder, bloß nicht zu nahe kommen, weil wenn man die anfasste, dann war man selber unrein. Und der Aussatz, der hält uns einen Spiegel vor. Das ist in der Bibel ein Bild für unseren Zustand. Wir sind unrein. Stellen wir uns das bloß mal vor. Jede Lüge, jedes böse Wort ist ein Eiterausfluss. Ehebruch, Neid, Geiz, stellen wir uns vor, all diese Dinge würden körperliche Spuren bei uns hinterlassen. Wie beim Aussatz. Wir wären wie eine Versammlung von Aussätzigen hier, so eine Kolonie, wo die Leute alle einen Bogen drumherum machen. Überhaupt nicht wertvoll und liebenswert. Besser nicht umarmen. Oh nein. So einer kommt zu Jesus. Steht vor Jesus und sagt, wenn du willst, kannst du mich heilen. So kommt der zerstörte Mensch und der Retter der Welt, der Sohn Gottes, zusammen. Und die Frage ist, was tut Jesus? So könnt ihr sagen, ja, sei rein, fertig. So auf Abstand, so 10 Meter Abstand. So, dass kein Tröpfchen rüberkommt irgendwie. Was macht Jesus? Er streckt die Hand aus, so. Er streckt so, berührt die Hand aus, bei einem Aussätzigen. Er gibt praktisch seine eigene Gesundheit her, um zu heilen. Er berührt den Kranken, er segnet ihn, er sagt, ich will es tun, sei gesund. Jesus legt die Hand, seine eigene Hand auf unser Elend. Er lässt seine Hand für uns durchbohren. Das ist der Preis, den er bringt. Das, was sind wir Gott wert? Diese Geschichte weist zu einer Stätte, die die Juden Golgatha nannten im 1. Jahrhundert nach Christus. Da lässt sich der Sohn Gottes all das Elend aufpacken, eure Sünde und meine Sünde, und er stirbt für uns. Und er tut das, das kann er nur aus Liebe tun. Etwas anderes ist überhaupt nicht denkbar, weil wir ihm wertvoll sind, weil Gott will, dass wir zu ihm zurückkommen. Wir fehlen ihm. Warum? Ich weiß es nicht, aber wir fehlen ihm. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 8, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Es geht nicht um euren Nutzen und auch noch nicht mal, dass wir so einmalig sind. Es geht um die Liebe Gottes, die uns einmalig macht. Was sind wir Gott wert? Wir sind Gott den gekreuzigten Christus wert. Das ist unser Preis. Wie viel bin ich Gott wert? Einen Christus. Ich habe kein C gefunden auf meiner Tastatur, aber das Zeichen fand ich auch ganz gut. Einen Christus. Und dieser Gott, der klopft an unser Herz. Er will der Heilmacher und Reinmacher eures Lebens sein. Ich weiß nicht, wo ihr steht, ob ihr ihn schon mal reingelassen habt zu euch, in euer Herz oder noch nicht. Deshalb eine fünfte und letzte Aussage in dieser Predigt, seine Stimme hören und aufmachen. Wir stehen, wenn wir das so hören, Gott liebt diese Welt, dann haben wir miteinander einen Weg zurückgelegt, einen gewissen Weg, zwei Gottesdienste mindestens. Und dann stehen wir an einem Scheideweg. Wir hören, Gott liebt uns. Entweder wir lassen uns einfach sagen, dass Gott uns liebt und sehen staunend diese Liebe, die am Kreuz sichtbar wird, oder wir werden immer Zweifel haben und wir werden das Leben verpassen. Christ wird man durch eine persönliche Entscheidung für die Liebe Gottes, durch eine Entscheidung zum Glauben, sich vor Gott ausstrecken, sich hinlegen bei Gott, entspannen. Beide Wege, Skepsis und Glauben, kann man nicht gehen. Die Bibel nennt das Bekehrung. Ich bin bereit, mein Leben Jesus, dem Sohn Gottes, anzuvertrauen. Die Bibel sagt, jetzt ist durch, falsch. Kann ich nochmal zurück? Geht's nochmal? Moment, sagt Harald. Moment. So, ja, danke schön. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Sagt er in 1. Johannes 5, Vers 12 steht das. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Logisch. Ihr sehnt euch nach Leben. Ihr wisst nicht, wohin mit eurer Sinnlosigkeit. Ihr wollt endlich wieder Frieden, auch mit selber. Wer den Sohn nimmt, kriegt alles, was zu einem vollen Leben dazu gehört. Er erfüllt nicht alle Wünsche, aber gibt uns alles, was wir brauchen. Und damit sind wir bei der entscheidenden Frage an diesem Morgen. Wollt ihr das? Willst du das? Wollen Sie das? Wenn ja, wie geht das? Wie wird man ein Christ? Wie wird man ein Kind Gottes? Die Bibel sagt, indem ihr glaubt. Der Glaube äußert sich darin, dass sie Gott bitten, dass sie Jesus bitten, in ihr Leben hineinzukommen. Stellen Sie sich Ihr Herz vor. Ihr Herz hat eine Tür. Aber diese Tür hat von außen keine Klinke. Das heißt, man kann nicht von außen reinkommen. Auch Jesus selber kann von außen nicht reinkommen. Die Klinke ist auf der anderen Seite, auf der Innenseite. Man kann sie nur von innen öffnen. Nur Sie können sie öffnen. Niemand sonst. Und Jesus sagt in der Bibel, gebt Acht, ich stehe vor der Tür, stellen wir uns vor, Herzenstür, und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten, also mit ihm essen, Gemeinschaft haben und er mit mir. Jetzt kann es sein, dass Sie seine Stimme gehört haben während dieser Predigt, vielleicht auch schon vorher, oder sein Klopfen. Dann öffnen die Tür, dann lassen Sie ihn doch rein. Und ich möchte Sie jetzt einladen, sein Kind zu werden. Wir singen gleich ein gemeinsames Lied und dann möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, das hier und jetzt festzumachen, in einem Gebet, in dem Sie Gott anrufen, in dem Sie Jesus sagen, komm in mein Leben hinein. Wer betet mit? Ich möchte das zu seinen eigenen Worten machen, die Tür seines Herzens öffnen für den, der es heil machen kann. Herr Jesus Christus, ich brauche dich und will mit dir leben. Danke, dass du am Kreuz für meine Sünde gestorben bist. Ich überlasse dir mein Leben und nehme dich als meinen Herrn und Erlöser an. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Lass mich dein Diamant sein. Gestalte mich so, wie du mich haben willst. Danke, Herr, danke, dass du mich nimmst, dass du mich zu deinem Kind machen willst. Amen. Ich möchte gerne für diejenigen, die diese Entscheidung zum ersten Mal getroffen haben, ein paar Sätze aus dem Römerbrief vorlesen, und zwar genau aus dem Kapitel am Anfang, was ja Thema der Predigt war, Römer 5. Da steht im Vers 1 und folgende: Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, das möchte ich jedem persönlich zusagen, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Er eröffnete uns den Weg Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand gewonnen haben. Nun haben wir Grund, uns zu rühmen, weil wir die gewisse Hoffnung haben, dass Gott uns an seiner Herrlichkeit teilnehmen lässt. Herzlichen Glückwunsch und wir singen jetzt das Segenslied miteinander.